Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir zusammen wieder unter das Wort der Gnade unseres Gottes kommen dürfen und dass wir wissen, dass sein Wort Antwort auf die Fragen gibt, wozu wir Antwort jetzt benötigen. Und ich möchte, falls Geschwister von auswärts da sind, die gestern Morgen nicht da waren, möchte ich gleich sagen, ich werde keine Wiederholung machen, ja, sondern einfach mit der nächsten anstehenden Frage fortsetzen. Und das ist die Frage Nummer 3. Mehrte sich der Same Abrahams wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel? Und zwar in Bezug auf das zwölfstämmige Volk Israel jetzt gesehen. Wurde also die Mengenverheißung wie Sand am Meer und wie Sterne des Himmels an die Väter Abraham, Isaak, Jakob in der Geschichte Israels erfüllt oder nicht? Die wichtigste Stelle hierzu hatten wir schon gelesen in 1. Mose 22, wo der Engel, nachdem er zum zweiten Mal nach der Opferung Isaaks zum Abraham kommen musste, eben diese Verheißung gesagt hat in 1. Mose 22. Dort steht in Vers 17, dass ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werden, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Gott wiederholt diese Angabe bezüglich der Verheißung an mehreren Stellen. Ich hatte diese gestern schon genannt. Eine möchte ich noch hinzufügen, beziehungsweise zwei. In 1. Chroniker 27, 23 und dann auch in Nehemia 9, 23, wo der Nehemia in seinem großen Gebet zurückblickt auf die Geschichte Israels vor der Wegführung. Die Generalfrage ist, hat sich diese Verheißung in der Geschichte am zwölfstämmigen Volk Israel erfüllt oder müssen wir da eine Menge unterschiedlicher Nationen, etwa aus Ephraim, herauslesen? Beide Mengenangaben sprechen nicht über genaue Zahlen, sondern bezeichnen eine Menge, die im ersten Anblick unzählbar erscheint. Beide von Gott selbst geprägten Redewendungen werden also im übertragenen oder figürlichen Sinn gebraucht. Natürlich hat Gott in seinem Plan der Äonen genau festgelegt, wie viele Menschen tatsächlich hinter dieser figürlichen Ausdrucksweise stecken. Ich möchte Beispiele für die im übertragenen Sinn gebrauchten Stellen geben. In 1. Könige 4, 29, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Wir sehen, da geht es nicht um Zahlen, ja, sondern einfach um den Begriff der Weite, die der Salomo von Gott bekommen hat. In Nahum 3, Vers 16, da heißt es von Ninive: Du hast deiner Kaufleute mehr gemacht als die Sterne des Himmels. Der Jelek, die Heuschrecke, fällt raubend ein und fliegt davon. Auch es ist völlig klar, dass die Kaufleute von Tyrus endliche Nummer waren. Ja? In Richter 7, Vers 12 lesen wir aus der Geschichte Gideons: Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal wie die Heuschrecken an Menge, und ihrer Kamele war keine Zahl, wie der Sand, der am Ufer des Meeres an Menge. Damit ist die Bedeutung als Redefigur für große Mengen, die aber doch zahlenmäßig begrenzt ist, eindrücklich genug nachgewiesen. Nun die Erfüllung der Verheißung. Noch vor dem Einzug in das verheißene Land finden wir in 5. Mose 1, Vers 10 und 11: Jehova, euer Gott, hat euch gemehrt. Und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Jehova, der Gott eurer Väter, füge zu euch, so viele ihr seid, tausendmal hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Also hat doch Gott diese Verheißung bereits noch in der Wüste erfüllt, oder nicht? In 5. Mose 10, Vers 22 kommt es noch einmal vor. Dort lesen wir, zu 70 Sälen zogen deine Väter nach Ägypten hinab. Und nun hat Jehova, dein Gott, dich gemacht wie die Sterne des Himmels an Menge. Bei Salomo und Nehemia lesen wir 1. Könige 4, Vers 20 bis 34, wobei ich das nicht lesen möchte und an der Stelle noch einmal ermuntere. Ja, ich lese jetzt immer nur einzelne Verse und da entsteht vielleicht der Eindruck, ich möchte irgendwas weglassen. Aber ihr seht ja selber, dass ich furchtbar in Zeitdruck bin und deshalb lese ich nur die ganz entscheidenden Verse und ich bitte euch, dass ihr euch die ganzen Zusammenhänge leset und ihr werdet feststellen, es gibt ein gewaltiges, schlüssiges, ja, widerspruchsfreies Bild. 1. Könige 4, 20 bis 34, Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand, der am Meere ist, an Menge. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Es ist sogar später gesagt, ein jeder saß unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Und diese Begrifflichkeit wird uns ja für das tausendjährige Reich sowohl in Jesaja 2 als auch in Micha 4 wieder genannt. Nehemia 9, 23. Und ihre Söhne mehrtest du wie die Sterne des Himmels. Und du brachtest sie in das Land, von welchem du ihren Vätern gesagt hattest, dass sie hineingehen sollten, um es in Besitz zu nehmen. Das war ja aus der Zeit, wo ein Teil aus Israel wieder nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Israel angesiedelt worden ist. Für diese Stellen heißt das sicher nicht, dass die Verheißung Gottes in ihrer Wirkung etwa damals aufgehört hätte, ja? Sie besteht grundsätzlich weiter fort. Beide Zusagen hat Gott aber tatsächlich im Lauf der Geschichte an Israels erfüllt. Das heißt, wir müssen nicht woanders noch größere Mengen von nicht zu Israel insgesamt den 12 Stämmen gehörenden Mengen von Völkern suchen. Denn die Schrift bekennt es klar. Allerdings müssen wir die Menge Israels, wie sie sich in der Geschichte entwickelt hat, streng im Zusammenhang mit Gottes Gerichtshandeln an Israel sehen. Und das bedeutet für das Volk eine Verminderung der Menge bis zu dem Zeitpunkt, an dem er beginnt, sein Volk wieder zurechtzubringen, um sie in ihre Aufgabe hineinzubringen, die immer schon bestanden hat, dass sie nämlich ein Priestervolk sein sollten für alle Nationen. Aus 2. Mose 19, 1 bis 6. Auch ihr Unglaube, wie uns Paulus in Römer 3 sagt, wird ihn nicht daran hindern, diese Verheißung zu erfüllen. Auch das heutige Israel ist als Nation bisher geistlich tot. Und es steht immer noch, und zwar alle 12 Stämme, unter dem Fluch von Sacharja 8, Vers 13. Wir können also unsere dritte Frage mit Ja beantworten. Gott hat bereits, bevor Israel sein Erbteil in Besitz nehmen konnte und zur Zeit Salomos sein 12-stämmiges Volk auf eine Menge anwachsen lassen, wie sie den Vätern genannt wurde. Von einer Vermehrung Ephraims außerhalb Israels, etwa als eigenständige Nationen, redet die Schrift nichts. Noch weniger vermehrt sich Israel während der Zeit, in der sie unter Gericht laufen, zu größeren Mengen. Frage 4 und Frage 5 möchte ich zusammen behandeln, weil sie innerlich zusammengehören. Wurden die 10 Stämme aus dem Bund vom Sinai entlassen? Frage 5. Hat ein Teil Israels deshalb die Sohnschaft verloren? Ja. Wenn also ein Teil Israels aus der Gesamtheit der 12 Stämme von Gott hinausgeworfen würde, ja, dann würde ja tatsächlich dieser Teil die Sohnschaft verlieren. Ja, so wird es ja gerne gesehen, ja, damit man daraus die Nationen machen kann, die der Paulus später bedient. Wir können diese Fragen auch etwas anders formulieren. Frage 4: Ist durch die Prophetie Hoseas das Nordreich aus der Gesamtheit Israels und vor allem aus dem Bund Gottes durch Mose ausgeschlossen worden? Frage 5: Kann ein Teil Israels, die sogenannten 10 Stämme oder das Nordreich oder Ephraim, wie das immer wieder in der Schrift für diesen Teil Israels gesagt ist, die Sohnschaft Israels verlieren und damit zu Nationen werden, die Paulus später bedient? Man könnte auch verallgemeinern und die Fragen zusammenfassen und fragen: Behandelt der Gott Israels die beiden Häuser Israels im Gericht wesenhaft unterschiedlich, misst er etwa mit zweierlei Maß? Das sieht oberflächlich betrachtet auch fast so aus. Denn durch Hosea hat Gott über das Nordreich, also die 10 Stämme, das Gericht Lo Ruhama nicht begnadigte und Lo Ami nicht mein Volk verhängt aufgrund ihrer Sünde. Weiter hat er später, nachdem der Norden bis auf einen jämmerlichen Überrest weggeführt war, durch Jeremia erklärt, dass er der abtrünnigen Israel, und da spricht er jetzt vom Nordreich, einen Scheidebrief gegeben habe und sie aus ihrem Erbteil vertrieben hat. Damit begründet sich die Unterfrage, die wir formulieren könnten: Besagt nun diese Tatsache, dass A, der Ehebund Jehovas mit diesem Teil Israels völlig aufgelöst war und die 10 Stämme daher nicht mehr B, der Beschneidung und C, dem Halten des Gesetzes vom Sinai verpflichtet waren, noch D, weiter Teil hat an den übrigen Verheißungen, die den Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben waren. Dazu lesen wir die betreffenden Stellen im Propheten Hosea. Wir betrachten aber vorher noch einige wichtige Tatsachen, und zwar: Hosea, Jesaja, Micha und Amos waren Zeitgenossen. Und sie dienten Israel um und nach der Zeit der Wegführung des Nordreiches. Jeremia, Hesekiel, Zephania und Daniel waren Zeitgenossen und dienten Israel zur Zeit und nach der Wegführung Judas und der Zerstörung Jerusalems. Das heißt, Gott hat also durch mehrere Zeugen Mund jeweils in der größten Bedrängnis Israels Entsprechendes verkündigen lassen. Zum Zeit der Wegführung des Nordreichs und zur Zeit der Wegführung des Südreichs. Und das war ja rund 100 Jahre später, die Wegführung des Nordreichs. Das Nordreich wurde nämlich im 6. Jahr Hiskias weggeführt. Das finden wir in 2. Könige 18, 9 bis 12. Möchte ich jetzt nur nennen, diese Stelle. Das Südreich wurde erst 130 Jahre später ungefähr weggeführt. Darüber berichtet 2. Könige 25, 2. Chroniker 36 und Jeremia 39. Hosea spricht nun folgende Gerichte aus. Wir können mal den Propheten Hosea 1 aufschlagen. In den Versen 4 und 5 wird uns gesagt: Das Königtum des Hauses Israel, und hier bedeutet es natürlich das Nordreich, ja, wird beendet. Der Bogen Israels, also seine Heeresmacht, wird zerbrochen im Tale Jisrael. Bemerkung: Gott erfüllte, was er durch den Propheten Achia, den Siloniter, Jerobeam dem Ersten, und er war aus dem Stamm Ephraim, wieder Josua, in 1. Könige 11, 26 bis 39 prophezeite. Dass nämlich das Königtum im Norden sowie die Trennung von Juda wegen der Sünde Salomos nur auf Zeit war. Das wäre auch so gewesen, wenn die Könige des Nordreichs gottesfürchtig gewesen wären. Aber keiner der Könige des Nordreichs war gottesfürchtig, im Gegensatz zu Juda. Weiter wird gesagt in den Versen 6 bis 9, und das sind jetzt die Kernverse, und sie ward wiederum schwanger, diese Frau, diese Hure, die da Hosea heiraten musste, und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhama, nicht Begnadigte, denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen irgendwie vergebe. Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch Jehova ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter. Und sie entwöhnte die Lo-Ruhama. Und sie ward wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ami, nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer sein. Wenn wir jetzt mal bitte geschwind die Karte beleuchten. Zu der sage ich dann nachher was. Gott behandelt den Norden also so, als ob er nicht mehr zum Volk Gottes gehörte. Wenn wir diese Stelle allein betrachten, müssen wir diesen Schluss ziehen. Er erbarmt sich nicht länger und er vergibt nicht mehr. Ist das nicht eines der schlimmsten Worte der Schrift? Weil das Vergeben ist ja das, was Gott, als er sich zum ersten Male persönlich vorstellt, dem Mose gegenüber, ganz vorne dran schreibt: Barmherzig und gnädig ist Jehova, der die Sünde vergibt. Aber genau das Gleiche, was wir vom Nordreich gelesen haben, lesen wir später vom Südreich genau gleich. Und wir können uns einen göttlichen Grundsatz merken für alle Zeiten. Gott misst nie, gar nie, mit zweierlei Maß. Und er sieht die Person nicht an im Gericht. Das wissen wir auch. In 2. Könige 35, 25 bis 27 lesen wir: Und vor ihm, das ist in diesem Fall Josia, ist seinesgleichen kein König gewesen, der zu Jehova umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft. Also genau so, wie man Gott dienen sollte, nach dem Gesetz. Wir erinnern uns an das Gespräch mit dem Pharisäer und dem Herrn Jesus. Da wurde diese Sache verhandelt. Und 26 lesen wir: Doch kehrte Jehova nicht um von der großen Glut seines Zornes, womit sein Zorn wieder Juda entbrannt war, wegen all der Reizungen, mit welchen Manasse ihn gereizt hatte. Und Jehova sprach: Auch Juda will ich vor meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt, Jerusalem und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll daselbst sein. In Kapitel 24, Vers 3 und 4 lesen wir: Fürwahr, nach dem Befehl Jehovas geschah dieses wieder Juda, um es vor seinem Angesicht hinwegzutun, wegen der Sünden Manasses nach allem, was er getan hatte, und auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen, da er Jerusalem mit unschuldigem Blut erfüllt hatte, und Jehova wollte nicht vergeben. Also haben wir vom Nordreich gelesen, Gott vergibt ihnen nicht, vom Südreich genau dasselbe.
Welchen Prophet nochmal?
Das war 2. Könige 24, 3 und 4.
Das ist ein ganz wichtiger Text.
Ja. Jetzt lesen wir noch in 2. Chronika 36, 15 und 16. Das ist also ganz am Ende, als Juda weggeführt wird. Und Jehova, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend. Denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und äfften seine Propheten, bis der Grimm Jehovas gegen sein Volk stieg, dass keine Heilung mehr war. Und dasselbe Ähnliches kann man in Jeremia 52, 1 bis 3 lesen, wer sich das notieren möchte. Schließlich möchte ich noch aus Jeremia 7 lesen, die Verse 13 bis 15. Und nun, weil ihr alle diese Werke getan habt, spricht Jehova, und ich zu euch geredet habe, frühe mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr euch verlasset, und dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie ich Silo getan habe. Und das war ja das Heiligtum im Nordreich, wo das Zelt Jehovas zunächst einmal eine geraume Zeit stand, nachdem Israel ins Land gezogen war. 15. Und ich werde euch wegwerfen von meinem Angesicht, so wie ich alle eure Brüder, den ganzen Samen Ephraims, weggeworfen habe. Wo sind jetzt all die vielen Nationen, die manche Leute gerne aus Ephraim hervorgegangen sehen? Wenn er den ganzen Samen Ephraims weggeworfen hat. Wer will, kann sich die Stellen notieren noch. 2. Könige 24, 20, Jeremia 26, 18, wobei das ein Zitat aus Micha 3 ist, was dort steht in Jeremia 26. Ephraim steht hier in dieser Stelle sowohl für die 10 Stämme des Nordreichs als auch für den Samen Ephraim selbst. Wenn Gott den ganzen Samen Ephraims weggeworfen hatte, wie kann es außerhalb des 12-stämmigen Volkes noch Völker geben, die von Ephraim abstammen? Für mich eine klare Frage, die wir mit Nein beantworten. Wenn wir diese Aussagen mit dem Gericht über den Norden von Hosea 1 vergleichen, dann sehen wir genau das identische Gericht für Juda, nur dass Gott in den Königen, der Chronika und Jeremia jeweils andere Worte der Beschreibung dafür gebraucht. Was hier steht, ist exakt in 3. Mose 26, in 5. Mose 4, in 5. Mose 28 und 5. Mose 31 zuvor verheißen. Gott musste also nicht nachbessern durch die Propheten. Mose hatte im Prinzip alles zuvor verkündigt. Und zwar zu einer Zeit, als Israel noch eine Volkseinheit war. Zurück zu unserem Text in Hosea 1. Um Missverständnisse von vornherein auszuschließen, hat der Gott Israels sofort das Ende des Gerichts unmittelbar an die vorhin gelesenen Verse 6 bis 9 im ersten Kapitel angeschlossen. Er lässt sagen, doch die Zahl der Kinder Israel wird sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt werden kann. Und jetzt passen wir mal ganz genau auf. Und es wird geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. also als sie noch zu Hause waren, wird zu ihnen gesagt werden, Kinder des lebendigen Gottes. Und die Kinder Juda und die Kinder Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein Haupt setzen und aus dem Lande heraufziehen, denn groß ist der Tag von Israel. Also dort, wo die Armee Israels zerschlagen wurde, dort wird ein großer Tag für Israel gefeiert werden, wenn sie wieder zurechtgekommen sind. Und wir lesen in Matthäus 25, wenn der Herr auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, wird er alle Völker versammeln in das Tal Josaphat. Und das ist das gleiche Tal wie das Tal Israel nach der Geschichte Israels. Zusammenfassung, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Also im Land der Väter und erst dann, wenn sie wieder zurück sind. Also nicht irgendwo unter den Nationen, ja, sondern dort, wo sie ursprünglich hingehören.
Nicht heute und jetzt.
Nicht, auch nicht logischerweise heute und jetzt. Wichtigste Konsequenz, die verstoßenen 10 Stämme bleiben auch im Gericht der Verbannung Teil des 12-stämmigen Israel. Es ist keine der Rede davon, dass etwa das Gesetz Moses für sie nicht mehr relevant wäre. Zumindest wird es in der Schrift so nicht gesagt. Israel wird sein wie der Sand des Meeres, aber erst im Zusammenhang mit ihrer Zurechtbringung. Ja, weil das wird in eines zusammengebunden in diesen Versen. In 5. Mose 30, Vers 5, dort heißt es, und Jehova wird dich in das Land bringen, nachdem sie zurechtgebracht sind, welches deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen, und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Da sehen wir, dass also die Verheißung wie der Sand am Meer dann weitergeht, wenn sie wieder zurückgekehrt sind. Lest bitte auch in 5. Mose 30 das ganze Kapitel. Ja? Das kann ich jetzt nicht machen. Ich habe jetzt nur den 5. Vers rausgenommen. Dort wird die Lebendigmachungsordnung für Israel genau beschrieben und auch in welcher Reihenfolge sie abläuft. Nun wollen wir zu dem Gericht, das der Hosea ausgesprochen hat, noch etwas nachtragen aus Jeremia 3, wo der Scheidebrief verhandelt wird. Und dazu habe ich jetzt die Karte mal hier ranwerfen lassen und wir sehen, dass die Ausdehnung des assyrischen Weltreiches zu der Zeit, als der Hiskia König war. Und wir sehen, dass Juda hier wie so eine kleine Insel im assyrischen Weltreich übrig geblieben ist. Unter Ussia war bereits, und das können wir in 2. Könige 15 und in Jesaja 7 nachlesen, war bereits eine Wegführung im Nordreich geschehen. 2. Könige 15, 29. Sogar aus Juda wurden damals Leute deportiert. Bereits zur Zeit Ussias, das war der Großvater vom Hiskia. Hiskia dann war dem König der Assyrer zunächst tributpflichtig und er empörte sich mit Gottes Hilfe gegen den Assyrer. 2. Könige 18, 5 bis 8. In Hosea 1, Vers 7, da heißt es doch, aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen und sie retten durch Jehova ihren Gott. Und nicht werde ich sie retten durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter. Dass Gott sich des Nordreichs nicht mehr erbarmte, fand Ausdruck in der Wegführung nach Assyrien im 6. Jahre Hiskias. Was passierte aber im Süden? Der Assyrer hatte Israel in diesem Bereich hier weggeführt. Gosan wird genannt, Haran wird genannt und Hamat, das ist hier. Also das Land Hamat ist hier. Und bis da hinten hin wurden die Israeliten verstreut damals unter dem Assyrer. Frage: Hat Gott das Wort in Vers 7 erfüllt oder wartet es isoliert noch auf die Erfüllung, dass er Juda gnädig sein werde? Antwort geben uns die Kapitel Jesaja 36 bis 39. Assyrien versuchte damals auch, Juda völlig unter seine Herrschaft zu bekommen. Jedes Sonntagsschulkind kennt die Geschichte von Rabsake und den Brief, in dem er Jehova, den Gott Israels, verhöhnt hatte. Und der Sanherib sandte nach Jerusalem, um es zu belagern und den widerspenstigen Rest hier, ja, seinem großen Reich, das schon bis darunter ging, ja, zu der Zeit, einzugliedern. Wie hat Gott darauf reagiert? Hören wir Jesaja 37, wobei ich euch bitte, das ganze Kapitel zu lesen. Und da lese ich jetzt ab Vers 34 in Jesaja 37. Auf dem Weg, den er gekommen ist, also der assyrische König, auf dem Weg soll er zurückkehren und soll in diese Stadt nicht kommen. Spricht Jehova, und ich will diese Stadt beschirmen und sie, um sie zu retten, um meinet und um Davids, meines Knechtes, willen. Also nicht einmal um Judas willen. Also war doch Juda inzwischen genauso gerichtsreif geworden wie der Norden. Denn Gott sagt nicht um euretwillen, sondern um meinetwillen und um Davids willen, der war ja längst tot. Um dieser beiden Fakten willen ist Gott gnädig. Und jetzt geht's weiter. Und ein Engel Jehovas zog aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname, und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Hier. Und es geschah, als er sich niederbeugte im Hause Nisrocks, da erschlugen ihn Adramelech und Scharezer, seine Söhne, mit dem Schwert, und sie entrannen in das Land Ararat. Und Esarhaddon, sein König, sein Sohn, ward König an seiner Stadt. Was wir also in Hosea 1, Vers 7 gelesen haben, hat der Gott Israels hier in Jesaja 37 minutiös erfüllt. Ohne Schwert, ohne Krieg, um seines Knechtes Davids und um seinetwillen. Ohne Bogen, ohne Schwert, ohne Krieg, ohne Rosse, ohne Reiter. Genau wie Hosea viele Jahre vorher dies prophezeit hatte. Also können wir diese Verheißung aus Hosea 1, Vers 7 nicht hinüberretten in eine Zeit nach dieser Erfüllung. Denn Juda blieb unter Gericht bis zur Erlösung aus der Verbannung, wie wir es nachher noch sehen werden. Nun gehen wir zu Jeremia. Jeremia lebte ja um die Wegführung Judas. In Kapitel 3, Vers 1 sagt Gott: Wenn ein Mann seine Ehefrau entlässt und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren. Würde nicht selbiges Land entweiht werden? Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt, jedoch kehre zurück zu mir, spricht Jehova. Also Jehova nimmt nicht einmal Rücksicht, ob da das Land entweiht wird oder nicht. Er sagt ganz einfach, kehre zurück. Und damals war ja Juda noch nicht weggeführt, also spricht er hier vom Norden. Ja, da war der Süden noch nicht einmal weggeführt, sagt Gott schon, kehre zurück. Wir beachten und staunen, Gott spricht trotzdem, das Land in diesem Fall entweiht würde. Jedoch, kehre zu mir zurück. Nun gab es in der Zeit durch Josia, also während der Lebenszeit Jeremias, eine gewaltige Reform in Juda, wie sie vorher nicht gewesen war, vergleichbar mit der, die Hiskia durchgeführt hatte. In Jeremia 3, Vers 8 muss aber Jeremia trotzdem bezeugen, und ich sah, dass trotz alledem, dass ich die abtrünnige Israel, weil sie die Ehe gebrochen hatte, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte, jedoch die treulose Juda, ihre Schwester, sich nicht fürchtete, sondern hinging und auch selbst hurte. Hier bezeugt uns Jeremia die erzieherische Maßnahme des Gottes Israels. Er gab dem Nordreich einen Scheidebrief, das heißt, er hat sie aus ihrem Erbteil hinausgeworfen. Er hat erfüllt, was in Hosea 1, 6 bis 9 geschrieben steht. Nun müssen wir fragen, hat denn Gott auch den Ehebund völlig mit ihr aufgelöst? Das ist die Kardinalfrage. Ja? Es steht da ein Scheidebrief. Ja? Und jetzt ist die Frage, ist damit mit diesem Scheidebrief die Ehe komplett aufgelöst? Das ist die Frage. Und dazu gibt Jeremia natürlich Antwort, weil wenn wir dieser Frage allein gelassen würden, dann würde das Blüten treiben mit der Antwort. Aber die Antworten sind in der Schrift enthalten. Verse 9 bis 15 in Jeremia 3. Und es geschah, wegen des Lärmes ihrer Hurerei entweihte sie, nämlich das Nordreich, das Land und trieb Ehebruch mit Holz und Stein. Und selbst bei diesem allem ist ihre treulose Schwester Juda nicht zu mir zurückgekehrt mit ihrem ganzen Herzen, also nur dem Schein nach, sondern nur mit Falschheit, spricht Jehova. Und Jehova sprach zu mir, die abtrünnige Israel hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus gegen Norden und sprich. Kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht Jehova. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht Jehova. Ich werde nicht für immer nachtragen, nur erkenne deine Missetat oder Schuld, dass du von Jehova, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und her gelaufen bist unter jedem grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht Jehova. Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jehova, und jetzt wollen wir ganz genau hinhören, denn ich habe mich ja mit euch vermählt. Und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Nach der göttlichen Eheordnung aus 1. Mose 1 kann ein Scheidebrief die Ehe vor Gott nicht auflösen. Auch wenn die Ehepartner getrennt leben. Das hat der Herr Jesus ganz klar den Pharisäern gegenüber erklärt. Er sagt, er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzensherrlichkeit euch gestattet, eure Ehefrauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer irgend seine Ehefrau entlassen nicht wird, nicht wegen Hurerei und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das heißt, selbst wenn Ehebruch vorliegt, ja, würde ein anderer Mann, ja, wenn er diese Frau heiratet, wieder Neuehebruch begehen. Also ist die Ehe doch nicht aufgelöst. Vor Gott, wohlgemerkt. Ja. Also müssen wir davon ausgehen, dass Israel, dass der Ehebund Jehovas mit Israel und Juda, dem zwölfstämmigen Volk Gottes, trotz des Scheidebriefs vor ihm selber weiter besteht. Natürlich hat sich Gott auch an die Gesetzesordnung gehalten und ist selber gestorben. Denn der Herr Jesus ist ja gestorben. Und er war, nach Jesaja 54, der Ehemann Israels. Der dich gemacht hat, ist dein Mann, lest wir in Jeremia 54. Und in Jeremia 31 wird auch gesagt, dass Gott mit Israel einen Ehebund gemacht hatte am Berge Horeb. Und wenn Gott also sich an das Gesetz hält, ja, und ja, der erste Mann Israels sterben muss, dann beweist es ja gerade, dass der Ehebund noch bestand. Ja, weil erst wenn ein Mann gestorben ist, ja, kann die Frau sich neu verheiraten nach der Gesetzesordnung. Ja. Und das ist für sich schon ein Beweis, dass der Scheidebrief den Ehebund selber nicht lösen kann. Ja. Gott wäre ja auch untreu, sich selber wäre das geschehen. Deshalb sagt er in Jesaja 46, Vers 4, höret auf mich, Haus Jakob, und aller Überrest des Hauses Israel, die ihr von Mutterleibe an aufgeladen, von Mutterschoße angetragen worden seid. Und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Bis zu eurem grauen Haare werde ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten. Wann sind die Verse gesagt worden? Längst nachdem das Nordreich weggeführt war. Jesaja 46. Ja. Jesaja 37 war die Geschichte mit Sanherib. Da war es schon passiert gewesen. Ja. Ganz Israel, Juda inbegriffen, muss natürlich zuerst zur Witwe werden. Ja? Das heißt, der erste Mann musste sterben. Jesaja 54, 4 und 5 wäre da zu nennen, das können wir jetzt nicht lesen. Dann Römer 7, 1 bis 4, wo der Paulus dann auf die Wiederheirat zu sprechen kommt und genau dieses Beispiel nimmt, dass ein Mann zuvor sterben muss, damit eine Frau wieder heiraten darf nach der Gottesordnung. Trotzdem der Scheidebrief ausgesprochen war, stehen die Worte Gottes in Jeremia 3, Vers 14 unverrückbar fest. Ich habe mich mit euch vermählt. Also sind auch die Ordnungen Moses weiter für alle Stämme Gottes bindend. Das ist die logische Konsequenz, denn der Ehebund wurde am Sinai geschlossen, inklusive der Gesetzesordnung. Tatsächlich hat also Jehova genau hier durch den Aufruf zur Rückkehr, ja, in Jeremia 3, dem Nordreich und Samaria bereits Absolution erteilt. Weil sonst würde er nicht sagen, kehre zurück, kehre also in dein altes Umfeld zurück. Und das hat Gott bereits gesagt, da war das Südreich noch zu Hause. Der Beweis steht ja in Vers 12, geh und rufe diese Worte aus gegen Norden und sprich, kehre zurück, du abtrünnige Israel. Also können wir die Frage 4, ist das Nordreich durch Gericht aus dem Bund Gottes durch Mose und aus den Verheißungen an die Väter entlassen worden, mit einem klaren Nein beantworten. Damit haben wir auch eine Antwort auf Frage 5. Hat ein Teil Israels die Sohnschaft verloren? Wenn der Ehebund weiter besteht, dann auch alles andere, was damit verbunden ist. Darum auch hier ein deutliches Nein nach der Schrift. Nun, Frage 6. Sind aus dem Nordreich während seiner Zerstreuung viele Nationen geworden? Frage, kann es nach der Schrift sein, dass die aus dem Nordreich nach Assyrien Verschleppten während ihres Zerstreuungsgerichts zu großen Völkermassen sich vermehrt haben oder dass sie durch Assimilation unter anderen Völkern verschwunden sind, ja, und sie durch Assimilierung sozusagen aufgesogen haben. Dazu finden wir eine sehr einfache Antwort in 3. Mose 26, 36 bis 39. Und dann in Vers 44. Diese Verse möchte ich lesen. 3. Mose 26, 36 bis 39. Und die übrig gebliebenen von euch, in ihr Herz werde ich Feigheit bringen, in den Ländern ihrer Feinde. Und es wird sie jagen, das Rauschen eines verwehten Blattes, und sie werden fliehen, wie man vor dem Schwert flieht, und fallen, obwohl niemand sie jagt. Und sie werden einer über den anderen hinstürzen, wie vor dem Schwert, obwohl niemand sie jagt. Und ihr werdet nicht standhalten können vor euren Feinden. Und ihr werdet umkommen unter den Nationen, und das Land eurer Feinde wird euch fressen, und die Übriggebliebenen von euch werden in den Ländern eurer Feinde hinschwinden, in ihrer Ungerechtigkeit und auch in den Ungerechtigkeiten ihrer Väter mit ihnen hinschwinden. Also ist Israel am Ende doch untergegangen, oder ein Teil davon. Wenn wir aber weiterlesen, dann kommen wir zu Vers 44. Und da möchte ich jetzt wieder unseren lieben Johannes zitieren. Jetzt müsst ihr hier wieder ganz dick ausmalen. Und zwar nicht nur ein Wort, sondern den ganzen Vers 44. Aber, das muss man dann dreifach ausmalen. Aber, ja. Aber selbst auch dann, wenn sie in dem Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verachten oder verwerfen, also gänzlich verwerfen. Ja, das würde ja praktisch die Totalauflösung des Bundes Jehova mit seinem Volk bedeuten, und zwar mit dem ganzen zwölfstämmigen Volk. Also werde ich sie nicht verachten und sie nicht verabscheuen, ihnen denn gar auszumachen, also sie völlig zu vernichten, meinen Bund mit ihnen zu brechen, denn ich bin Jehova, ihr Gott. Das heißt, alles Gerichtshandeln Gottes mit seinem Volk wird begrenzt durch diesen Vers. Eindeutig gibt es kein Wenn und Aber. Gott sorgt also immer dafür, dass ein Überrest des gesamten zwölfstämmigen Volkes übrig bleibt, wie schlimm auch das Gericht im Einzelnen sein mag und wie sehr sich auch alle Nationen an dem Volke Israel versündigt haben, indem sie nicht nur Gericht geübt haben, sondern Vernichtung im Sinn hatten, wie das bereits in Jesaja 10 über den Assyrer gesagt wird. Dort sagt Gott, he Assyrer, Rute meines Zornes. Ein paar Verse später heißt es, du aber hattest Vernichtung im Sinne. Ja? Nicht nur Rute des Zorns, sondern Vernichtung. Und da hat Gott genau diesen Riegel vorgeschoben. 3. Mose 26, interessant, 26 ist die Zahl Jehovas. Ja? Vers 44. Gott sorgt immer dafür, dass was übrig bleibt. Für die Gerichtszeit gilt aber trotzdem etwa 5. Mose 4, Vers 27 und 28. Und Jehova wird euch unter die Völker zerstreuen und ihr werdet übrig bleiben. Alle Zwölfe werden übrig bleiben, so steht es hier. Ja? Ein zählbarer Haufe oder eine zählbare Mannschaft unter den Nationen, wohin Jehova euch führen wird, und ihr werdet da selbst Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören und nicht essen und nicht riechen. In den folgenden Versen wird dann in 5. Mose 4 die Rückkehr und die Umkehr Israels beschrieben. Bitte nachlesen. 5. Mose 28 hat den gleichen Aufbau wie 3. Mose 26 und ist noch etwas ausführlicher. Und dort lesen wir in den Versen, im Vers 62: Und ihr werdet übrig bleiben als geringes Häuflein, anstatt dass ihr waret wie die Sterne des Himmels an Menge. Ja, also eindeutig klar, Israel wird nicht zu riesigen Völkern während der Gerichtszeit, sondern es bleibt ein zählbarer Haufe unter den Nationen. In Jesaja 10 könnt ihr auch etwas über den Überrest Israels nachlesen. Das möchte ich jetzt auch nicht machen. Noch einen Kommentar lesen wir von Hosea 3, Vers 4 und 5. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren zu Jehova, ihren Gott, und Jehova, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu Jehova und zu seiner Güte. Wann? Am Ende der Tage. Das heißt, die Zeit ohne König wird bis zur Zeit des Endes der Tage dauern. Das heißt, da wo Gott gesagt hat, jetzt ist das Königtum Israels vorbei, kommt erst der, der die Hütte Davids aufrichtet, am Ende der Tage. Eindeutig in der Prophetie Israels beschrieben. Jesaja 48, 18 und 19, das letzte Wort zu dieser Frage 6. O, dass du gemerkt hättest auf meine Gebote, dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die des Meeres Wogen und dein Same würde gewesen sein wie der Sand. Ja? Also wir sehen, dass Gott durchaus Segensverheißungen unterbricht, ja, in ihrer Wirkung. Solange eben das Gericht dauert und dann setzt die Segensverheißung wieder ein und wird fortgesetzt. Ja, das ist sehr klar bezeugt. Und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner, sein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem Angesicht. Auch hier wieder die Grenze von 3. Mose 26. Alle Worte, die nach völliger Vernichtung aussehen für Israel in der Prophetie, die sind alle durch 3. Mose 26, 44 begrenzt. Sonst würde Gott ja sich selber untreu werden. Und das kann ja nicht sein. Frage 7. Wen betraf die Amnestie Kores und Artasastas? Ist auch eine Schlüsselfrage zur Frage der 10 Stämme. Auch diese Frage beantwortet die Schrift unmissverständlich. Wir hatten in Jeremia 7 gelesen, und ich werde euch wegwerfen von meinem Angesicht, so wie ich alle eure Brüder, den ganzen Samen Ephraims, weggeworfen habe. Als Erinnerung, jetzt spricht also hier Gott von einem Rest, der noch in Jerusalem und Juda übrig geblieben war, ja, in diesem Kapitel 7. Ein weiterer Kommentar in 2. Chroniker 36, Vers 20, da heißt es, und die vom Schwert übrig gebliebenen führte er nach Babel weg, und sie wurden ihm und seinen Söhnen zu Knechten, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. Diese Worte sind über Juda gesagt, ja, was hier steht. Nach Jeremia 52 wurden nach Babel 4600 Personen weggeführt. Es blieb auch eine unbekannte Zahl von geringem Volk im Lande zurück, so im Nordreich wie im Südreich. Wir wissen, dass sie Jeremia, obwohl Gott es verboten hatte, mitgeschleift hatten, sogar nach Ägypten, nachdem die Wegführung stattgefunden hatte. Das lesen wir in Jeremia 39 und folgenden. Kores nun war ein Regent über all diese Gebiete, in welche Jehova sein Volk damals wegführen ließ, sowohl der Assyrer als auch der Babylonier, denn er hatte diese Weltreiche komplett übernommen. Der Kores wurde in Jesaja 44 und 45 namentlich von Gott erwähnt, obwohl der noch lange nicht gelebt hat. Bitte nachlesen. Und zwar sagt er in 45,13, das möchte ich zitieren: Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege werde ich ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten entlassen, nicht um Kaufgeld und nicht um ein Geschenk, spricht Jehova der Heerscharen. Hier steht: meine Weggeführten entlassen. Sind da nur zwei Stämme weggeführt worden? Nee, alle 12 waren weggeführt, ja, zu dieser Zeit. Also betrifft die Amnestie schon aufgrund der Prophetie Jesajas das ganze Volk. Jetzt lesen wir aber, das wäre noch nicht Beweis genug, ja. Da könnte man ja sagen, na ja, das ist vielleicht zu groß gesehen, was da steht, ja. Aber jetzt lesen wir, was der Kores zu sagen hat und was er auch schriftlich aufschreiben ließ. In Esra 1, Vers 1 bis 4. Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit das Wort Jehovas aus dem Mund erfüllt würde, erweckte Jehova den Geist Kores, des Königs von Persien, und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, also alle Bereiche, in denen damals die Weggeführten Israels waren. Und zwar auch schriftlich, steht hier. Ja? Also es war nicht nur eine verbale Angelegenheit, sondern es war ein recht völkerrechtliches Dokument damals, in dem er sprach, Vers 2, so spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Und jetzt bitte genau hinhören: Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus Jehovas, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Vers 3 bezeigt uns klar, wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf.
Jetzt geht's aber um Vers 5 weiter.
Ja, bitte?
Jetzt geht's aber um Vers 5 weiter.
Das, ja,
ist Judah und Benjamin der Rede.
Ja, das hat aber... Da komme ich gleich dazu. Die Amnestie wurde für das ganze Volk erlassen. Wenn jetzt aber Menschen nicht diesem Erlass Folge leisteten, dann ist es nicht mehr Gottes Problem. Ja? Wenn also Leute gesagt haben, ja, wir leben ganz toll in Assyrien und wir haben hier alles aufgebaut, warum sollen wir eigentlich zurückkehren? Ja, wenn jetzt die meisten damals zurückgeblieben sind, was ändert es an der Generalamnestie, die Gott erließ? Nichts. Ja. Angenommen, es wären wirklich nur Juden zurückgekehrt insgesamt, ja, dann würde es trotzdem an der Tatsache nichts ändern, dass Gott hier sein Volk komplett entlassen hat aus der Gefangenschaft. Ja. Wenn er mir eine Verheißung gibt und ich glaube sie meinem Gott nicht, ändert, ist dann die Verheißung nicht gültig? Kann man nicht sagen. Wenn wir jetzt weitergehen nach Esra 7, dort steht in den Versen 11 bis 17, und dies ist die Abschrift des Briefes, welchen der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote Jehovas und seinen Satzungen für Israel, nicht für Juda, für Israel. Artasasta, König der Könige, Esra, dem Priester, dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels und so weiter. Von mir wird Befehl gegeben, dass jeder in meinem Reiche, der von dem Volke Israel und seinen Priestern und den Leviten, der bereitwillig ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen mag. Hier kommt's ja wieder, ja? Also er schickt nicht alle weg, sondern er sagt, ihr dürft weggehen. Wer da will, sagt er. Weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt wirst, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Bitte jeweils das ganze Kapitel nachlesen. Ja? Beziehungsweise am besten gleich Esra und Nehemia insgesamt, ja? Weil dort wird es schön erklärt. Dass ein jeder in meinem Reiche von dem Volke Israel und seinen Priestern und den Leviten, der bereitwillig ist, nach Jerusalem mit dir ziehen mag. Wenn hier Volk Israel steht, dann meint die Schrift auch das ganze Volk. Warum wollen wir das eingrenzen? Da gibt es keine Veranlassung dazu. Diese Generalamnestie ist auch schon in Jeremia 50, 17 bis 20 angesprochen, wenn auch diese Prophetie bis ans Ende des Äons reicht, wenn Babel zum letzten Mal erstehen wird. Wir können also die Frage 6 beantworten, die Amnestie des Kores und die des Artasasta schließt alle 12 Stämme Israels ein nach der Schrift. Wenn jetzt jemand dort geblieben ist, ändert es an der Tatsache nichts. Es geht ja nur um den Rechtsstatus. Ja? Frage 8. Welche sind die 10 Stämme, das Nichtvolk aus 5. Mose 32? Diese Frage will ich jetzt auslassen aus Zeitgründen. Ich möchte jetzt die andere Frage beantworten noch. Gibt es oder gab es je verlorene 10 Stämme? Das ist ja auch so eine typische Frage. Vielleicht kriegt man die zuerst mal gefragt, ja, wenn es in eine Diskussion kommt. Und diese Frage ist steinalt. Denn in Jeremia 33, 24 lesen wir, hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, also Israel selber, indem es spricht, die zwei Geschlechter, welche Juda erwählt hatte, die hat er verworfen. Und so verachten sie mein Volk, dass es vor ihnen keine Nation mehr sei. Das hat doch zur Folge, dass Gott sie nach wie vor als sein ganzes Volk achtet. Ja, und Israel kam selber auf die Idee zu behaupten, sie würden nimmer als Ganzes vor Gott existieren. Es geht auch um die Frage nicht, ja, dass das Volk insgesamt weggefallen wäre, sondern es geht darum, ob es einen Untergang von Teilen der 12 Stämme des Samens Jakobs oder das Aufhören der Volkseinheit Israels gibt. Ein Untergehen durch Gottes Gericht. 3. Mose 26, Vers 44 haben wir eigentlich schon die Antwort gelesen. Brauchen wir weiter nichts mehr hinzuzufügen, dass Gott eben dafür sorgt, dass immer ein Überrest übrig bleibt. Deshalb gibt es keine 10 verlorenen Stämme. So einfach ist an der Stelle die Antwort. Einen weiteren einfachen Beweis kann man etwa aus Apostelgeschichte 13, 23 und 24 lesen. Dort sagt Paulus in der Synagoge zu Antiochien: Aus dessen, nämlich aus Davids Samen, hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesum gebracht, nachdem Johannes angesichts seines Eintritts zuvor die Taufe der Buße dem ganzen Volke Israel verkündigt hatte. Also hat der Johannes allen 12 Stämmen Israels die Taufe der Buße gepredigt. Ganz einfache Konsequenz. Sonst hätte Paulus hier eine Story erzählt. Ja? Hätte hier etwas in den Schriftzusammenhang hineingelesen, was nicht drinne steht. In der Apostelgeschichte 26, 6 und 7, da lesen wir: Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf das von Gott an unsere Väter, auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu welcher unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft, wegen welcher Hoffnung, o König, ich von den Juden angeklagt werde. Wenn der Paulus seinem ganzen Volk dieses Zeugnis ausstellt, dann können zur Zeit Paulus zumindestens, ja, nicht nur Teile der 12 Stämme gelebt haben, sondern da müssen alle 12 Stämme vorhanden gewesen sein, eben als Überrest. Ja, und wir können daraus auch den logischen Schluss ziehen, dass auch zur Zeit Jesu eben Vertreter aller 12 Stämme in Israel gewohnt haben. Wie viel das im Einzelnen waren, das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Schrift sich so klar ausdrückt. Und damit ist die Frage 10 und 11, beziehungsweise die Frage 10 ist auch mit beantwortet. Die würde nämlich lauten: Lebten zur Zeit Jesu nur Teile von Juda und Levi im Stammland? Weil von Levi wussten welche da gewesen sein, denn es gab Priester, es gab eine Opferordnung, ja, und damit waren Leviten und Priestergeschlecht vorhanden. Ja. Nun die nächste Frage, die damit zusammenhängt, ist die: Zu wem gehörte die Frau am Jakobsbrunnen? Bitte? Ja. Die Frau am Jakobsbrunnen, das können wir auch relativ leicht beantworten. Johannes 4, Vers 4. Wir wissen ja nach Matthäus 10 und 2 weiteren Stellen, wo der Herr Jesus diese kananäische Frau, die eine Syrophönizierin war, nach Markus Evangelium, als die zu ihm kam und den Herrn gebeten hat, ihre von Dämonen besessene Tochter zu heilen, dann sagt er: Ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also sehen wir an der Bezeichnung schon, ja, dass der Herr Jesus zu dem ganzen Volke gesandt war. Und im Neuen Testament, da könnt ihr mich gerne korrigieren, da kann ich keine Unterscheidung mehr von Nord- und Südreich feststellen, ja, in den Aussagen, die dort über Israel gemacht werden. Vielleicht habe ich da was übersehen, da lasse ich mich gerne belehren. Ja. Also ich möchte nicht sagen, dass ich hier jetzt die absolute Wahrheit hier euch verkündige, ja, in dieser Frage speziell. Das möchte ich offen lassen. Auf jeden Fall heißt es in Johannes 4, Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Was können wir aus dieser Aussage bereits entnehmen? Dass er offensichtlich die Leute aus Samaria zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel mitgerechnet hat. Ja? Obwohl er seinen Jüngern in Matthäus 10 geboten hat, dass sie nicht zu den Samaritern gehen sollen. Sie nicht. Was hindert aber ihn, dahin zu gehen? Ja? Jetzt sagt er, jetzt kommt ja diese Frau aus der Stadt raus und wir lesen dort in Vers 5 noch weiter. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Das können wir in 1. Mose 48 nachlesen. Das war ein Stück Feld, das der Jakob sich mit dem Schwert aus dem Lande genommen hatte. Ja? Es war daselbst eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Was sagt die Frau im Laufe des Gesprächs, das der Herr Jesus nun mit ihr beginnt? Das Weib spricht zu ihm, Vers 11, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank aus demselben und seine Söhne und sein Vieh. Aus der Zeit der Könige, 2. Könige 17, stammt die Mischung mit fremdem Blut und dem Überrest der 10 Stämme nach den beiden Wegführungen durch Assyrien im Land der Väter. Ja, das kann man nachlesen dort. Da hat der König von Assyrien Leute aus fremden Nationen nach Israel zurückgebracht und dann gab es eine Vermischung zwischen dem Rest der 10 Stämme und den Leuten aus fremden Ländern. Also war das Mischvolk, aber eindeutig war Blut der 10 Stämme mit drinne.
Samarien war besetzt von den Abkömmlingen der 10 Stämme.
Ja, immer noch. Und deshalb kann sie auch logischerweise Jakob ihren Vater nennen oder unseren Vater, ja. Die Menschen hörten zunächst aus Jesu Mund in Vers 42 das Evangelium, denn es heißt, er musste durch Samaria ziehen. Und später brachte ihnen Philippus das Evangelium des Königreichs der Himmel nach der Verfolgung, die auf die Steinigung des Stephanus gefolgt ist in Apostelgeschichte 8. Die Meinung der Juden zu diesem Thema, die ist für uns nicht entscheidend. Ja? Die Juden haben ja die Samariter gemieden, wegen der Mischung. Grundsätzlich vom Gesetz her erlaubt, ja, das zu tun, aber der Herr Jesus geht zu denen hin. Ja, das ist ja bezeichnend, dass er das macht. Und damit denke ich, haben wir auch einen wichtigen Ankerpunkt für die Beantwortung der nächsten Frage: Wer sind denn die anderen Schafe aus Johannes 10? Ja, das sind doch die Schafe. Israel wird immer als Schafe bezeichnet im Alten Testament. Und der Willi hat in seiner Einleitung das Wort aus Ezekiel 37 gelesen, ja, wo dort die Rede ist, dass sie einen Hirten haben werden. Ja, also sind die Leute, die als Schafe bezeichnet werden irgendwo auch Nachkommen Israels. Und die Schafe Israels sind natürlich durch die Zerstreuung in verschiedenen Stellen untergebracht. Ja? Wir können sozusagen im Bilde gesprochen jeden Stall, jede Nation, wo sie drin verteilt sind, als Stall bezeichnen. Und der Herr Jesus sagt deshalb, er müsse auch noch andere Leute zu ihm zurückbringen, nicht nur die, die jetzt gerade im Land leben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Und auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirt sein. Der Begriff für andere Schafe ist im Griechischen allos. Das heißt, die Schafe sind von der gleichen Art. Ja? Andere Schafe, das heißt nicht andersartige Schafe, Das müsste hier stehen, wenn da nicht Israeliten gemeint wären mit diesen anderen Schafen. Ja, ich weiß, die Antwort ist etwas zu kurz geraten jetzt, aber sie genügt uns. Ich habe jetzt noch zwei Minuten. Bitte?
Ja, nee, dann legen wir an der Band noch ein.
Frage 13. Sind die Zweige aus dem wilden Ölbaum die 10 Stämme? Bitte?
Musst du machen. Wir legen eine andere Seite ein.
Ja. Das können wir auch gleich machen, oder?
Ja, machen wir gleich.
Ja. Also die Frage 13. Sind die Zweige aus dem wilden Ölbaum die 10 Stämme? Die Frage 14, die dazugehört, ist Paulus mit seinem Evangelium an die 10 Stämme gesandt? Ja, sind die Leute, die der Paulus mit seinem Evangelium bedient, sind die aus den 10 Stämmen, möchte ich sagen, alleine aus den 10 Stämmen? Ja? Nun, die Unterfrage, die natürlich damit auch hereinspielt, wie geschieht die Rettung Israels, und zwar ganz Israels, nach Römer 11, 25 und 26. Der dazugehörige Text, der beginnt schon in Römer 11, Vers 16, und ich bitte euch, dass ihr, wer möchte, das mal aufschlagen. Wir werden nicht alles lesen, aber dass ihr einfach an den Versen vorbeigeht, wenn wir sie jetzt behandeln. Dort ist von den Ölbäumen in Vers 16 bis 24 die Rede. Es ist ein durch allerlei Auslegungen sehr strapaziertes Bild. In diesem Abschnitt nimmt Paulus zwei Bilder für ein und denselben Tatbestand her. Erstens die Erstlingsgabe aus dem Opferritus des Gesetzes vom Sinai, indem er in Vers 16 sagt, wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Der Erstling ist ja zunächst einmal Christus. Aber es gibt auch Erstlinge nach Römer 11, 4 bis 7 aus Israel. Denn es gibt Erwählte aus Israel, die das Heil in Christo erfassen. Und es gibt solche aus Israel, die zum Leib des Christus gehören. Logischerweise, ja, keine Frage. Das heißt, der Erstling sind die Auserwählten aus Vers 7. Ihre Existenz garantiert auch dem aktuell durch Gericht verstockten übrigen Teil, dass sie geheiligt sind. Ja? So sind ja auch zum Beispiel die Kinder gläubiger Eltern geheiligt, obwohl sie noch nicht von neuem geboren sind. Ja? Auch geheiligt. Und irgendwann tritt Gott einmal in das Leben ein und zieht sie selber raus, die er davon erwählt hat. Ja? Und so ist es hier auch mit dem Israel, das noch unter Verstockung ist. Es ist geheiligt durch den Erstling. Und exakt dasselbe sagt das Gleichnis vom Ölbaum aus. Ganz Israel war einst als Zweige mit dem rechten oder mit dem edlen Stamm des Ölbaums lebensmäßig verbunden und wurde teilhaftig der Segnungen Gottes an die Väter. So steht es in Vers 17. Die Erstlinge haben nun auch bewusst Anteil an dem, was Christus durch sein Heilswerk erworben hat, weil die sind ja bewusst, ja, an den Ölbaum angekettet, sozusagen, also eingepfropft. Nun gibt es aber auch noch in diesem von Paulus verwendeten Bild einen von Natur aus wilden Ölbaum. Und der hatte wesensmäßig mit dem Echten noch gar nie etwas zu tun. Das kommt schon rein sprachlich zum Ausdruck. Dass das wirklich so stimmt, beweist die Aussage in Vers 24, wenn er von denen aus den Nationen sagt, denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Deshalb kann niemand behaupten, der von Natur aus wilde Ölbaum wäre ein verwilderter Ölbaum. Wenn nämlich die wilden Zweige aus den Nationen Teile Israels wären, dann wären sie ja nur verwildert und nicht von Natur wild. Ist eigentlich völlig logisch, oder? Wie kann man jetzt, ohne den Schriftboden zu verlassen, sagen, die wilden Zweige vom Natur aus wilden Ölbaum stammen, während Teile aus Israel? Das geht doch gar nicht. Würden also durch irgendeinen mysteriösen Zusammenhang aus dem guten Ölbaum stammen. Ja, so müsste es ja sein. Denn die Nationen, von denen Paulus in diesem Kapitel spricht, sind doch eindeutig alle Zweige des von Natur wilden Ölbaums. Dann müsste auch der wilde Ölbaum vom echten abstammen, also verwildert sein. Dazu müssten wir aber die Schriftaussage auf den Kopf stellen, wenn es so wäre, wenn es so sein sollte. Anders wäre es, wenn Paulus geschrieben hätte, die Nationen würden aus einem verwilderten Ölbaum stammen. Wenn das tatsächlich so gewesen wäre, dann hätte kein anderer als Paulus das genau hier an dieser Stelle erklärt, wenn es so wäre. Wir halten also fest, die aus dem guten Ölbaum durch Unglaube herausgerissenen Zweige bleiben Zweige des echten Ölbaums, auch im Gericht. Ja, die bleiben das, die werden nicht mysteriös verwandelt in was anderes. Ebenso bleiben die wilden Zweige vom Ursprung her wilde Zweige. Ja, wir sind doch wilde, oder nicht? Ja, also der Paulus beschreibt es in 1. Korinther 1 eindeutig. So ist es, aber, ja. Aber hier gibt es ja gute Kirschen. Ja. Jetzt werden aber hier die wilden Zweige jetzt von dem gesunden Saft, von den Segensströmen der Wurzel des guten Ölbaums genährt. Und nicht mehr vom Saft des wilden Ölbaums. Das ist jetzt der Unterschied. Weil der Paulus sagt, ihr Nationen seid wieder die Natur in den echten Baum eingepflanzt. Ja, aber nicht in Israel eingepflanzt, sondern sie sind teilhaftig des Lebenssaftes der Wurzel. Wer ist die Wurzel? Christus. Also gehören die Nationen zu Christus. Und Israel gehört natürlich logischerweise auch zu Christus. Keine Frage, das ist die Ehefrau des Christus schon immer gewesen, seit Zeiten des Mose. Ja? Daher ermahnt ja Paulus gerade die Nationen, welche von dem von Natur wilden Ölbaum stammen, sich nicht gegen die durch Unglauben aus dem echten Ölbaum zum Zweck des Gerichtes und Wiederherstellung ausgebrochenen Zweige zu überheben. Ja, weil natürlich ist es viel einfacher, einen wilden Zweig wieder rauszureißen, wie einen guten, der bereits angewachsen ist. Ja, also deshalb warnt uns Paulus, dass wir uns nicht gegen Israel erheben und sagen, die sind rausgerissen, damit wir Platz haben. Ja, ein völlig unsinniger Gedanke. Jetzt ist die Frage, kann ein aus dem wilden Ölbaum in den echten verpropfter Zweig vorübergehend durch Gericht wieder herausgerissen werden?
Die Möglichkeit besteht, die führt Paulus auch an, die Möglichkeit.
Die Möglichkeit, ja, die besteht.
Ob er es tut, ist trotzdem.
Ist trotzdem eine Frage. Aber es gibt Leute, die werden für diese Zeitalter dem Gericht Satans überliefert, auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. Ist so jemand denn nicht zumindest lebensmäßig, ja, eigentlich aus dem Christus herausgerissen. Und Paulus sagt im Galaterbrief, wer Gesetzeswerke hinzufügt, der ist aus der Gnade gefallen. Wenn er aber geboren ist, dann kann er doch nicht mehr ungeboren werden. Also kann er zeitweise aus der Gnade fallen. Ja, das ist möglich. Bei den Galatern war das so. Er sagt eindeutig, sie haben das Leben Gottes empfangen. Galater 3 am Anfang, ja, ganz klar. Und sie haben zusätzlich sich unter das Gesetz stellen wollen. Und deshalb muss er ihnen sagen, dann müsst ihr auch konsequenterweise akzeptieren, dass ihr aus der Gnade gefallen seid. Ihr seid abgetrennt. Das heißt nicht herausgerissen, abgetrennt, ja, vorübergehend abgetrennt für die Zeit einer Gerichtsperiode. Also das müssen wir schon akzeptieren. Da gibt es eine ganze Menge Stellen, die darauf hinweisen. Da gibt es Leute, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Ja, von denen haben wir ja schon gelesen. Auch die sind solche Leute, die vorübergehend, ja, aus der Gnade fallen können. Auf Israel jetzt und die 10 Stämme angewandt heißt das einfach, die infolge des Unglaubens unter Gericht ausgerissenen Zweige bleiben Teil des edlen Ölbaums und Gott pfropft sie wieder zurück. Jetzt sind wir gedanklich bei der Zurechtbringung ganz Israels in Römer 11, 22 bis 26 angekommen. Gott vermag sie nicht wie nur einzupfropfen, sondern er wird sie wieder einpfropfen. So steht es unmissverständlich in Vers 24, und zwar, nachdem das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird, kommen alle Zweige, die je um des Unglaubens willen durch die Jahrhunderte, auch vor dem ersten Auftreten des Messias ausgerissen wurden, wieder in ihren Ölbaum hinein. Also auf diese Weise, sagt deshalb Paulus in Vers 26, wird ganz Israel gerettet. Ganz Israel rettet Gott so, dass er die auch durch Unglauben ausgerissenen Zweige wieder zurückführt in den Ölbaum. Und die einzigen, die da jetzt schon drinne sind, das sind die Auserwählten von Römer 11, 4 bis 7. Mehr will dieses Bild vom Ölbaum zunächst gar nicht aussagen. Ja? Und wir sollten uns auch sehr keusch verhalten, da noch andere Inhalte hineinzulegen. Also ich bin inzwischen an der Stelle sehr, sehr vorsichtig geworden. Denn wir würden sehr schnell die Aussage, diese klare Aussage dieses Bildes verwischen. Damit ist auch die Frage 14 eigentlich beantwortet, ob die 10 Stämme, ja, nun die seien, die Paulus im Besonderen mit seinem Evangelium bedient. Das kann nicht sein. Ja, das haben wir gerade nachgewiesen. Denn sie müssten aus einem verwilderten Ölbaum stammen. Wir sind aber Wilde von Geburt, Israel nicht. Und für uns, die Gemeinde, spielt die Geburt keine Rolle. Wir sind weggestorben von den Elementen des Christus. Und darum haben wir, bitte, von den Elementen dieses Kosmos weggestorben. Ja? Und da wir gestorben sind, haben wir ein Bürgertum, das nicht innerhalb des Kosmos ist, sondern draußen. Philipper 3, 20. Der Herr möchte sein Wort segnen. Lieber Vater, wir wollen uns unter dein Wort stellen und ich möchte es auch ganz bewusst tun und mich alle Zeit von deinem Wort korrigieren lassen und nicht sagen, was nicht durch dein Wort abgedeckt ist. Und wenn es geschehen ist, so möchtest du vergeben und Gnade geben, es richtig zu sehen. Und das schenk du uns allen, Herr, dass wir uns vorbehaltlos allen deinem Worte beugen. Wir segnen dich, du wirst es tun. Amen.
Amen.